Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Hallo, mein Name ist Jan-Josef Liefers und herzlich willkommen bei Tage wie diese.
War das
gut?
Das war super. So, also heute drehen wir den Spieß rum. Heute interviewt Jan-Josef mich.
Ja.
Darf ich eigentlich du sagen?
Selbstverständlich.
Super.
Wir sind jetzt nicht so weit auseinander.
Richtig, richtig. Apropos nicht weit auseinander, wir sind ja beide alte weiße Männer und so heißt ein neuer Film.
Ja.
Ich hatte die Gelegenheit, ihn vorab zu sehen, aber jetzt ist er auch schon im Kino, wenn ihr uns hört. Und Simon Verhoeven hat Regie gemacht und du spielst die Hauptrolle.
Genau.
Und ein großer Spaß, aber auch ein Spaß mit Augenzwinkern und auch bissig.
Jetzt interviewst ja doch du mich. Du hast doch gerade gesagt,
dich. Dann interview du mich, bitte.
Du, was mich interessieren würde, als erste Frage. Hm. Wie hast du dich auf dieses Interview vorbereitet?
Also, ich habe den Film geschaut in der Pressevorführung. Ich habe alles gelesen, was ich
lesen konnte.
Ja, ja. Ich habe dann auch über den Hauptdarsteller gelesen, auch Privates.
Ja, oh.
Ja,
ja, das ist leider.
Ja, weil wir hatten einen Freund in der Vorbereitung einen Tipp gegeben, der hatte ein Interview mit Oliver Stone, damals in den 90er Jahren, und hatte die Pressevorführung nicht gesehen und hat die Nacht gesoffen. Und er hat gemeint, er hätte Oliver Stone dann einfach gesagt, er will nur über ihn als Mensch reden. Und die wurden richtig gute Freunde.
Oh, das ist gut.
Ja,
ja, das ist schlau. Dein Freund ist schlau, der das gemacht hat. Muss ich mir merken,
Carsten.
Das merke ich mir.
Ja. Zu dem kommen wir gleich noch. Aber ja, also der Film.
Alter weißer Mann heißt der Film. Und das stand vom ersten Tag an auf dem Drehbuch vorne drauf. Das war der Titel. Manchmal ist er Arbeitstitel und dann kommt ein ganz anderer hinten raus.
Ja.
Alter weißer Mann war irgendwie gesetzt und es ist bis heute, glaube ich, auch jetzt kein besserer Titel gefunden worden. Und er ist auch gut, weil er natürlich den Finger gleich mal so auf eine Wunde legt. Und als Simon mich anrief, das ist auch schon eine Weile her, es war Ende letzten Jahres, und mir erzählte von diesem Projekt, dachte ich, ja, also Simon ist ein smarter Kerl und ich kannte ihn schon ein bisschen, kannte auch seine Filme.
Mhm.
Also das interessiert mich. Und dann hat er mir das Drehbuch geschickt in der ersten Fassung und ich habe es gelesen. Und was ich da las, das war, und was ich, vor allen Dingen die Figur, die ich spielen sollte, das war eigentlich ganz anders, als der Titel einen erstmal denken lässt. Denn Heinz, auch wunderschöner Name, so heißt ja meine Figur, Heinz will gar kein alter weißer Mann sein.
Ja.
Er will ja alles tun und ist ja bereit, sich zu bewegen und zu lernen, dazu zu lernen und alles richtig zu machen. Heinz will das nicht sein und deswegen will er alles richtig machen. Und er ist aber umgeben von so vielen anderen Figuren. Das ist wie ein Kreuzfeuer aus auch extremen Meinungen, mit denen es da zu tun hat, die alle in unsere heutige Zeit passen. Und er versucht 20 Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Und er fällt natürlich sofort die Hälfte runter. Und das ist die Idee für den Film und die Figur. Das fand ich toll. Jemanden zu spielen, der eben genau keiner sein will, kein alter weißer Mann. Aber wie macht man das?
Mhm.
Wie macht man das, wenn man schon einen ganz schönen Teil seines Lebens gelebt hat, in einer anderen Zeit, wo ganz andere Dinge auf dem Zettel waren als heute. Und das in eine Komödie zu packen, darüber zu lachen, also über Heinz zu lachen, über all seine Versuche und auch sein Scheitern, und dabei ganz unmerklich an wirklich heiße, heikle Themen dieser Zeit zu gelangen geraten, das finde ich einen tollen Schachzug. Und eine tolle Idee. Und das hat auch der Simon sowohl als Drehbuchautor als auch als Regisseur, finde ich, wirklich gut umgesetzt. Mhm. Also als ich den Film gesehen habe, da war er auch noch nicht ganz fertig, also auch in dem Stadium, in dem du ihn kennst, da war klar, das ist alle Befürchtungen oder Verdächtigungen, die man gegen diesen Film haben kann, lösen sich nicht ein. Im Gegenteil, es ist wirklich ein Film über Menschen mit sehr verschiedenen Prioritäten und sehr verschiedenen Ansichten und auch verschiedenen Generationen, also Altern. Und die sitzen alle am Schluss um einen Tisch rum. Das ist eigentlich, als würde ganz Deutschland da versammelt sein und diskutieren ihre legitimen Belange. Und eben nicht mit einer Keule in der Hand, sondern und auch nicht mit Häme oder Geringschätzung, sondern mit Interesse, mit Neugier voneinander. Und das ist das muss ich sagen, finde ich toll an dem Film.
Ja, also ich muss sagen, ich bin auf ihn neugierig geworden, lange bevor die Einladung kam zu der Pressevorführung, weil der Trailer lief nämlich schon auf Instagram. Und ich hatte den schon meiner Freundin weitergeleitet, sagt, guck mal, ist doch sehr cool, jemand greift es mal auf. Hm. Und wie du gerade schon gesagt hast, in der Komödie. Das darf man ja nicht dazu sagen. Das ist jetzt also ein Stück, wo durchaus auch gelacht werden darf.
Ja, ja.
Und da muss man auch sagen, du spielst das auch auf eine besondere Art. Also du bist ja nicht nur im Komödienfach zu Hause, aber du bist zum Beispiel auch einem breiten Publikum. Wikipedia sagt, einem breiten Publikum bist du durch den Pathologen bekannt. Ja. Ich glaube, einem breiten Publikum bist du auch anders bekannt. Aber
Das ist halt das Breiteste wahrscheinlich, was sie finden konnten.
Und dann, ja. Das ist fast schon eine Beleidigung, oder dich darauf zu reduzieren. Aber so stand es da. Ich bin ja gut vorbereitet.
Eine legitime Beleidigung.
Eine also legitime Beleidigung, finde ich auch.
Bin ich beleidigt.
Aber das ist ja schon auch, sagen wir mal, ein noch deutlich, also auch humoristisch angelegter Charakter. Der Helmich, der Heinz Helmich hier in dem Film, der ist ja durchaus auch ernst. Also ich habe ihn gerne gesehen, aber ich habe auch gesehen, wie er leidet. Mhm. Also du nimmst es nicht auf die leichte Schulter, den Konflikt. Denn es ist ja auch Konflikt, den wir auch kennen. Also wir zum Beispiel, wir beide, die wir hier sitzen und viele andere und auch aus vielen Perspektiven, denn du bist ja auch Familienvater und hast verschiedene Kinder in verschiedenen Altern und das ist ja auch ein Generationenkonflikt.
Auf jeden Fall. Also da, ja, das hat auf jeden Fall, ich glaube, dass Angehörige einer Generation wahrscheinlich jetzt nicht auf die Idee gekommen wären, keine Ahnung, eine woke Bewegung aus sich heraus loszutreten.
Gegen sich selber.
Gegen sich selber. Oder darüber nachzudenken, ob es eben was non-binär bedeutet und so und was das für die Menschen vor allen Dingen bedeutet, die sich dort verorten. Jetzt ist es aber, man darf es aber auch nicht unterschätzen. Also auch wenn ich jetzt 60 bin und alle Kriterien erstmal zumindest äußerlich erfülle, also ich bin weiß, ich bin Mann, ich bin 60, unverschuldet, dafür kann ich nichts. Jetzt müsste man einen anderen Maßstab noch ansetzen und der, möchte ich jetzt mal sagen, kommt ein bisschen auch aus meiner Herkunft. Ich komme aus einer Familie, die eher liberal ist, als spießig war und die in der DDR immer auch gewusst hat, wo man seine Nische findet, in der man eben auch frei sprechen kann und in der man ungestraft auch mal ins Unreine reden darf und emotional sein darf und übers Ziel hinausschießen darf. Damit bin ich eigentlich groß geworden. Plus, ich bin groß geworden in einer Familie, die nie verschwiegen hat, dass es zwischen Mann und Frau auch noch allerlei anderes gibt. Mhm. Also das war für mich immer klar und ist mir jetzt nicht neu. Und in meiner Welt ist es selbstverständlich, dass jeder Mensch, solange er anderen keine Schmerzen zufügt und auf Basis der Gesetze irgendwie unterwegs ist, jedes Recht hat, frei nach seiner Fasson glücklich zu werden und zu leben. Und das, wo das nicht geht, wo das unterdrückt wird, diesen Menschen Unterstützung zuteil werden muss. Selbstverständlich. Mhm. Das ist für mich gar keine Frage. Mhm. Ich brauche jetzt nicht das Gendersternchen, um zu wissen, das gibt's alles. Mhm. Und all das ist berechtigt. Und, und all das hat auf Augenhöhe das hat das dieselben Rechte und auch Pflichten wie andere auch. Also insofern ist das jetzt für mich nicht so neu gewesen. Es ist nicht so, dass für mich jetzt so, wow, ach so, ach Mensch, was, das gibt's alles. Das weiß ich schon, das ist mir auch klar.
Ja.
Und das muss man anerkennen. Jeder. Und wer das nicht tut, hängt irgendwo in einer anderen Welt oder so, ist irgendwo hängen geblieben auf irgendwas. Und ich glaube, da sind wir auch schon bei dem Kriterium, was eigentlich mit alter weißer Mann gemeint ist. Nämlich dieser Mann, der sich seiner auch Privilegien in einer weißen, männerdominierten Welt gar nicht bewusst ist. Der einfach sagt, wieso? Ist doch so. Mhm. Und einer, der auch nicht bereit ist, sich zu bewegen. Also in Bewegung zu bleiben, ist, glaube ich, generell das Geheimnis von auch jung bleiben.
Ja.
Wenn es dann mit dem Körper nicht mehr so gut funktioniert, dann kann man es ja immer noch in seinem Geist sein. Man kann diese Dehnübung einfach nie aufhören.
Ja.
Und die das aber tun und sagen, oh, ich mache jetzt hier den Sack zu, ich bewege mich nicht mehr, das sind wahrscheinlich eher so alter weiße Männer und die gibt es wahrscheinlich auch in sogar jüngerem Alter. Also da sagt man vielleicht vielleicht ist auch jemand mit 35 schon ein alter weißer Mann und vielleicht gibt es sogar Frauen auch, die alte weiße Männer sind. Insofern, das ist halt mehr eine Geisteshaltung und mehr eine Attitude dem Leben gegenüber, die einen jetzt da in diese Ecke bringt oder mit diesem Etikett irgendwie etikettiert. Vielleicht auch noch zu Recht, dass da bin ich immer für schwierig, so Urteile zu fällen.
Aber und der Heinz versucht es ja auch. Der meint es ja nicht böse. Der will ja gar nicht so starr bleiben. Der ist nur, er weiß auf einmal gar nicht, was er da eigentlich machen muss.
Ja, es geht auch nicht so schnell. Also er schafft es nicht, er kommt nicht hinterher. Gerät an seine eigenen Grenzen und vor allem findet er auf diesem Weg auch ein bisschen mehr zu sich. Er wird sich seiner selbstbewusster und stellt fest, das, was da im Moment gerade verlangt wird, also das, was angepfiffen ist, bedeutet gar nicht, dass er sich grundsätzlich, also er muss jetzt, braucht jetzt keinen Persönlichkeitstausch. Das wird nicht verlangt. Man kann sich verändern und sich dabei treu bleiben. Oder wie Wolf Biermann mal gesagt hat, man muss sich verändern, um sich treu zu bleiben.
Mhm. Ja, und im Gegenteil, wir wollen noch nicht zu viel wegnehmen.
Nee.
Aber sagen wir mal, er im Grunde schafft er es dann auch erst frei zu sein. Sich auch selber zu befreien von den ganzen gesellschaftlichen Zwängen.
Ja, interessanterweise auf einem Dach in Berlin. Da,
nicht nur auf einem Dach, würde ich sagen. Aber das wollen wir noch nicht spoilern.
Geht ins Kino. Ist wirklich ein sehr turbulenter Film. Also das war mir gar nicht mehr so klar, dann, als wir fertig geredet haben. Ich war da jeden Tag dran. Und dann sah ich in dem Film die ganzen Szenen und auch das, was rausgeschnitten wurde und das, was drin war, dachte mir, meine Fresse, das stimmt, es ist auch wirklich viel los in dem Film. Und der ist, ich finde ihn schon sehr lustig.
Ich finde auch sehr lustig.
Das kannst sich da, man kann eine gute Zeit haben in dem Film.
Ja.
Und meine Idee, wenn du mich fragst, was meine ideale Vorstellung wäre von dem, was mit diesem Film passiert, dann ich stelle mir vor, dass alle in diesen Film gehen und lachen und wenn der Film zu Ende ist, sagen, komm, wir gehen noch einen trinken und quatschen noch mal ein bisschen und sich noch mal austauschen und vielleicht auch noch mal über sich nachdenken. Mhm. Und das wäre meine ideale Vorstellung, die ich habe von dem Film.
Ja, finde ich super. Ja, also, ich finde es trotzdem super, dass ihr sozusagen so einen Kampfbegriff genommen habt, der ja auch wirklich politisch belegt ist. Und Sophie Passmann hat das Buch geschrieben.
Ja.
Hat ja noch Franka Lehfeldt, die Frau von Lindner, hat ein alter Weißer. Das ist ein Kampfbegriff und sozusagen, da scheidet sich ja so viel dran. Und das in eine Komödie, wie du schon sagst, die so bunt und so turbulent ist. Und wir wollen da gar nicht drauf ausgehen, wie das am Ende zu einer Lösung kommt und ob, das wollen wir überhaupt noch nicht verraten. Das fand ich auch sehr schön und amüsant, weil du hast es eben, sagen wir mal, mit sehr viel Understatement gesagt, als du über deine Herkunft gesprochen hast, Familie. Du warst schon auch ein Freiheitskämpfer. Du hast schon auch Repressalien in Kauf genommen, um deine Meinung nicht zu verbiegen. Du hast auch damals in der Corona-Phase auch dich nicht einem Druck gebeugt, hast auch gesagt, was du denkst. Das finde ich schon interessant, dass, sagen wir mal, doch auch ein politischer Schauspieler wie du, ein politischer Mensch wie du jetzt auch so eine Rolle spielt, aber die dann doch auf eine Art halt die Kraft der Komödie nutzt, es nicht politisch zu machen. Auf eine Art.
Mit dem Film?
Ja.
Also es ist, aus meiner Sicht gibt's eine, also ich bin natürlich in meinem eigenen Selbstverständnis vor allem Mensch und auch deutscher Staatsbürger. Mein Beruf ist Schauspieler und ich mache noch Musik und mache noch dies und mache noch das. Aber mein Selbstverständnis als Jan Josef ist natürlich erstmal, ich bin Mensch wie jeder andere auch.
Ja.
Und ich habe nie in meinem Leben das Gefühl gehabt, über anderen zu stehen oder irgendwie was Besseres zu sein oder so. Also das, und auch meine Lebenserfahrung zeigt mir, dass es eine Einbahnstraße ist, das zu denken und darauf aus zu sein, sich über andere zu erheben. Auch wenn die Welt und der Mensch wahrscheinlich von Haus aus ein bisschen so konstruiert ist. Wenn ich mir so die Weltgeschichte angucke, dann klar, es gibt diese objektive Realität, es gibt diesen Fakt, dass morgens die Sonne aufgeht und sie geht abends unter. Also da können wir jetzt nichts dran ändern. Wir können elektrisches Licht erfinden und so tun, als wäre die Tag die Nacht ein Tag. Mhm. Aber das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Aber viel mehr als das, als die Gesetze der Natur zum Beispiel, besteht unser Leben aus Konstruktionen, Dinge, die wir in unseren Köpfen zusammenschrauben.
Ja.
Und ein Ziel dieser Konstruktion ist auch immer die Selbstbestätigung. Ich liege richtig, du liegst falsch. Mhm. Ich bin besser als du, du hast keine Ahnung. Ich bin schlau, du bist ein Idiot. Mhm. Oder ich glaube an den richtigen Gott, du glaubst an den falschen. Mhm.
So ist
wie viele Religionen haben wir in der Welt? Ich glaube 180, je nachdem wie man zählt, ja. 200. Und wenn du die alle Anhänger dieser Religion zusammen sammeln würdest und sagen würdest, alle Götter sind falsch, es gibt sie nicht, sind ein Irrtum, dann sagen alle, ja, nur ein meiner nicht.
Yeah.
Und das kann ja schon gar nicht sein. Mhm. Und so bauen wir, so baut uns unser Verstand und unser Ego, oder ich weiß nicht, bauen wir uns eine Welt, in der der eine dem anderen überlegen sein muss. Also sonst haut das nicht hin. Ne? Das zum Beispiel funktioniert bei mir überhaupt nicht. Also ich merke, meine Lebenserfahrung zeigt mir ganz was anderes.
Mhm.
Und ich glaube auch, Männer, Frauen, Männchen, Weibchen, Evolution, ich glaube nicht, dass es Homo sapiens so weit geschafft hätte, wenn wir immer so drauf gewesen wären wie heute. Irgendwann müssen wir es ganz gut gepackt haben mit der Kooperation.
Ja,
wir müssen es ganz gut gemacht haben. Sonst wären wir durch diese lange Zeit nicht durchgekommen bis heute. Und was haben wir denn da richtiger gemacht? Was war denn da?
Vielleicht hast du recht, vielleicht mehr Kooperation und weniger Abgrenzung.
Ja.
Dann wurden Nationen erfunden. Da hat man gesagt, wir sind besser als die anderen. Ja. Da war irgendwie eine willkürliche Grenze. Und
ich bin stark, ich überfalle dich und unterjoche dich. Und dann arbeitest du, machst bei mir das Klo sauber. Ha, weil ich bin der Herrenmensch und du der Untermensch.
Vielleicht, weil wir zu viele sind. Weil wir irgendwann zu viele wurden.
Zu viele wurden.
Ich weiß es nicht. Das ist nur eine aus der Hand geholte Theorie jetzt hier.
Aber das ist natürlich interessant und das, ich sehe es ja auch und auch in Streits oder so. Wenn ich mich streite mit jemandem, will ich natürlich gerne, dass der andere am Schluss sagt, oh mein Gott, du hast mir so die Augen geöffnet. aber man kann eben auch streiten auf eine Art, wo der andere dann sagen würde, mein Gott, du hast mir so die Augen geschlossen. Ne?
Ja.
Das ist sozusagen dieser Totschlagstreit. Ja. Der bringt ja nichts, wenn einer sich gar nicht bewegt und der andere muss den ganzen Weg machen.
Mhm.
Ja, das haut nicht hin. Und wie wir Widersprüche aushalten auch, das ist eben auch, ich habe den Eindruck, dass es gerade für junge Menschen heute schwieriger geworden ist, zu akzeptieren, dass ein und derselbe Mensch was ganz Tolles macht und was ganz Bescheuertes sagt.
Mhm.
Ah, wie kann das sein?
So Ambivalenzen.
Wenn der das sagt, dann kann der doch nicht gut sein, dann muss der doch weg oder so.
Ja,
das ist diese das ist so nicht. Wir sind so, wir sind nicht nur Arschlöcher.
Okay.
Wir sind auch toll an einem anderen Ort.
Mhm.
Und das muss man anerkennen und auch irgendwie akzeptieren. Und wir sind Menschen, wir brauchen uns. Wir können nicht ohne einander.
Mhm.
Und wir können auch nicht immer nur mit Leuten umgeben sein, die uns auf die Schulter klopfen und sagen, du hast genau recht, ich bin genauso wie du, ich denke genau wie du. Und das ist, was Algorithmen uns vortäuschen.
Ja, ja.
Diese Algorithmen sind einfach wirklich, die kommen, glaube ich, aus der Hölle, die das machen, die einfach die Welt so stark beeinflussen. Man benutzt diesen ganzen Kram und denkt, es ist mein Tool, aber die Wahrheit ist, es ist wahrscheinlich schon umgekehrt.
Ja, es ist wahrscheinlich.
Wir sind das Werkzeug.
Oder wir sollen nur kaufen. Ich glaube, es geht ja im Endeffekt darum, uns irgendwas zu verkaufen.
Ja.
Deswegen irgendwie da.
Aber da muss ich mal was sagen. Also diese jungen Leute, die oft so auch so reduziert werden, starren nur noch auf ihre Handys und so, das kann ich nicht bestätigen.
Ja.
Also ich bin umgeben von jungen Leuten, meinen Kindern, deren Freunden und anderen und ich sehe etwas anderes. Ich sehe, dass durchaus viel mehr da ist, als ich glotze in mein Handy und kaufe, was sie mir vorsetzt.
Ich finde auch.
Und das finde ich toll, das finde ich eigentlich das Beste. Selbst wenn ich nicht immer einer Meinung bin oder das nicht immer so abfeiere, was dann nun im Einzelnen wie gelöst werden soll, bitteschön, kein Problem. Aber dass es überhaupt ein Engagement gibt, das finde ich toll. Denn die Welt, so wie sie heute ist, will das nicht. Die Welt will, macht's euch doch nett.
Ja.
Kauft unseren Scheiß und am besten alles doppelt und Ja, und dann haben wir schon wieder das nächste Produkt für euch.
Ja.
Und ansonsten macht schön, was wir von euch erwarten. Und das ist eben nicht so. Das funktioniert nicht. Die jungen Leute wollen sich diese Freiheit auch nehmen. Und das ist die gute Nachricht.
Das finde ich übrigens auch. Und das fand ich übrigens auch gut, so als die erste Mal diese Fridays for Future kam. Auch unabhängig, was man von der Bewegung denkt. Denn man hatte so lange gesagt, ach, die Jugend wird verdummt. Mhm. Irgendwann sind sie alle Konsumhedonisten und sind nur noch am Kaufen. Und es sah eine Zeit lang ja auch so aus, dass sie sehr unpolitisch werden. Und bam, hat sich mal wieder eine Jugendkultur gesagt, wir machen eine Gegenbewegung und oder es passiert. Und da kann man sich, glaube ich, bei den Menschen auch ein bisschen drauf verlassen. Und das, glaube ich, macht einem auch Hoffnung. Und wie du sagst, es gibt viele Trends, die jetzt gar nicht mehr so vernünftig sind. Es wird auch wieder geraucht. Ja, ja, wo man denken würde, junge Leute rauchen noch oder ja, die rauchen wieder. Weißt du, nicht, dass das gut ist. Ich sage, das Rauchen ist gut. Du weißt, die nehmen sich die Freiheit, etwas zu tun, was nicht per se übervernünftig ist.
Mensch, ich glaube, dieses,
du weißt, was ich meine.
Dieses Gespräch gibt mir die Kraft, endlich wieder mit dem Rauchen anzufangen. Ja, ja, ja.
Es tut mir so leid, dass ich jetzt schon die E-Mail von deinem Arzt, sie haben ihn verführt.
Ja, nee, nee. Du weißt, also, eben, das hatte ich auch. Ich war auch Raucher, auch glaube ich, ziemlich krasser Raucher und bin ganz froh, dass das weg ist, aus meinem Leben raus ist. Weißt du, am Ende, glaube ich, mit meiner Geschichte in der DDR, mit meiner Geschichte heute, ich glaube, dass egal, welche Systeme wir Menschen uns selbst erschaffen, am Ende siegt dieser Freiheitsdrang. Und dieses Konzept Sicherheit, die du mit Freiheit bezahlst, ist uns nicht gemäß, glaube ich. Ich glaube, selbst wenn es mal so eine Zeiten gibt, am Ende wollen wir freie Menschen sein und dieses Gefühl haben, selber zu entscheiden über was richtig ist und was falsch ist. Und damit wir das können, weil dazu sind wir in der Lage, brauchen wir die richtigen Informationen und gute Informationen und nicht diese Kakophonie an Informationen, die heute über uns einbricht. Ich meine, ich würde mal sagen, 90% aller Informationen, die heute auf uns einstürmen, sind vollkommen irrelevant für uns und beschäftigen aber unser Hirn und saugen Kapazität.
Und vielleicht braucht man auch nicht so viele Schubladen.
Das Einzige, was man braucht, ist Podcasts.
Podcasts braucht man. Einen braucht man.
Ah, nur einen, ne?
Ja, einen. Braucht
man. Ich habe gerade
einen. Du übernimmst ihn jetzt, oder? Nee, jetzt den Takeover. Du machst den Folgen.
Nee. Ich habe auch einen Podcast gemacht. Allerdings geht es da um Schlaf. Es geht um Schlaf.
Oh, ist der noch verfügbar?
Nee, der ist noch gar nicht rausgekommen. Der ist ganz frisch.
Okay,
frisch.
Super.
Ja.
Okay.
Und der wird aber bald verfügbar sein. Ja. Und das ist ein großes, eins meiner Lieblingsthemen, ist tatsächlich Schlaf, Traum, dieser Realitätsverlust und all das, was und auch das, was im Körper abläuft in unserem Schlaf. Also da habe ich einen Schlaf gemacht mit einem Schlafprofessor, mit einem Forscher.
Ah, okay. Also es ist was Wissenschaftliches.
Ja, tatsächlich eher was Wissenschaftliches.
Und wie viele Folgen habt ihr gemacht?
12 Folgen gibt's.
Und die kommen bald.
Die werden wahrscheinlich noch ein, zwei mehr machen, weil ich würde es gerne öffnen und so eine Art Interaktivität herstellen. Da werden wir nochmal so eine Art es gibt da so eine Telefonnummer, da können Leute sich dann hinwenden und ihre Fragen und ihre Geschichten rund um den Schlaf erzählen.
Ja.
Schnarchen zum Beispiel, solche Themen. Es gibt ja endlose Störungen für unseren Schlaf. Und tatsächlich ist die Realität, dass in jedem zweiten deutschen Schlafzimmer geschnarcht wird und nur noch jeder vierte, oder ich weiß gar nicht mehr, siehst du, jetzt habe ich schon diese Zahlen gar nicht mehr parat, weil es waren so viele.
Ja.
Wir kriegen wirklich das Problem mit Schlaf. Übrigens auch bei jungen Leuten, Schlafstörungen, massive Schlafstörungen bei jungen Leuten, die in ihrer Entwicklung sind und den Schlaf ganz dringend brauchen. Also das ist jetzt zum Beispiel auch der zweite Podcast, der unbedingt bleiben
muss. Der muss unbedingt bleiben. Übrigens verweise ich auf einen Podcast, den wir auch in dieser Reihe gemacht haben, mit Theresia Enzensberger, die hat ein Buch darüber geschrieben, bei Hansa, das heißt Schlafen.
Wirklich?
Ja, ist wunderbar. Über Bruxismus, über Schlafstörungen, über die vier Phasen des Schlafs. Ich schicke ihn dir nach.
Theresia Enzensberger.
Theresia Enzensberger, die Tochter von Hans Markus Enzensberger.
Ah, okay. Ah, ja. Aber also auch keine, ist sie Medizinerin oder Ärztin? Nein, also auch eine.
Auch eine Betroffene.
Eine Leidenschaft, die hat eine Leidenschaft, eine Soul.
Eine Seelenverwandte?
Mädchen.
Mädchen,
eine Soulmädchen.
Ja, also wenn er zeitig rauskommt, verlinke ich ihn gerne.
Ja, bitte, mach das.
Ja, und jetzt.
Wie heißt das Buch? Das besorge ich mir auch.
Schlafen.
Einfach nur schlafen.
Ich zeig's dir gleich.
Cool, okay.
Wunderbar. Ja, also dann vielen Dank, dass du diesen Podcast so quasi alleine geführt hast. Ja?
Nee,
dass
ich
zu Gast sein durfte.
Habe ich das gemacht?
Nein. Nein, alles gut. Wir verlinken alle Informationen über dich, über den Film, wie immer in den Shownotes. Was nehmen wir bei dir? Instagram? Oder wo kommunizierst du?
Ja, ich so altmodisch, also Instagram und Facebook gibt es mich auch. Mich gibt es auch bei X, aber das ist mir da, weiß nicht, das ist, da bin ich kaum noch.
Okay, dann nehmen wir die üblichen Kanäle. Ja, dann also vielen Dank. Ihr habt ein bisschen gehört. ich hoffe, ihr seid ein bisschen neugierig geworden auf den Film. Und schaut ihn euch an, es ist auf jeden Fall wert. Wir haben sehr gelacht und es gibt auch was zum Denken, zu schmunzeln und es ist auch ein bisschen hintersinnig, nicht wahr?
Oh ja, und es ist ein sehr, das muss ich auch noch sagen, es ist kein kalter Film, der aus dem Kopf kommt. Es ist ein Film, der aus dem Herzen kommt und der eine sehr warme Temperatur, der hat Körpertemperatur.
Ja.
Und das ist im Kino, finde ich, es gehört ins Kino.
Das übrigens, das muss ich noch dazu der Figur sagen. Deine Figur sieht ja auch aus, ist ja ein Suchender. Ist ja jemand, der versucht, alles richtig zu machen. Mhm. Und das ist ja etwas, was wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gespürt hat im Leben. Ob jetzt einen neuen Job anfängt oder diese eine Beziehung, die eine Ehe werden soll, die man so alles, wo man alles richtig machen will. Mhm. Also man kennt das ja. Und man sieht ja auch sozusagen dieses Leiden an ihm, dass es halt so schwer ist. Also er will, und es gelingt nicht immer. Es gelingt auch mit der Frau nicht immer. Wir verraten nicht, wie es ausgeht. Und ich musste so sehr denken an den großen Klassiker der amerikanischen Literatur, Philip Roth, der in dem mit Pulitzerpreis ausgezeichneten Buch Das amerikanische Idyll eine Tochter hat, die alles richtig machen will, aus Angst, etwas falsch zu machen, das Leben verweigert. Mhm. Also beispielsweise geht die nicht mehr aus dem Haus, weil sie könnte ja, wenn sie den Fuß auf die Erde setzt, einen Wurm zertreten. Mhm. Und sie isst nichts, weil das Tier hat der Schmerz, selbst die Pflanze ist ja ein Lebewesen und die müsste ja gepflückt werden. Und am Ende vergeht sie. Und er ist jemand, das Buch beginnt damit, dass er sich die Zähne flosst und bleacht. Diese makellosen, weißen amerikanischen Zähne. Und er geht fast daran kaputt, weil sein Lebensziel ist, alles richtig zu machen und seine Tochter ist das Gegenmodell. Und ich finde, das ist so ein wahnsinnig schöner Konflikt, denn das Leben muss man sich auch erlauben können und das muss man auch lieben und umarmen können mit seinen Schattenseiten. Und ich finde, das
gelingt
dem
Film,
auf eine wunderbare Art und Weise.
Dankeschön, das ist ein sehr schönes Schlusswort tatsächlich. Und ich mag ihn auch, den Film. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir jetzt hier reden, sondern es ist mir wirklich so gegangen. Geht mir nicht bei allen Filmen so, in denen ich mitspiele. Ich komme jetzt nicht drauf. Das war ein schönes Schlusswort.
Wir lassen es dabei. Ich danke dir für die nette Kommunikation und das schöne Gespräch. Und auf bald.
Okay. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.